Es war ein Eklat mit Ansage. Als die US-amerikanische Künstlerin Nan Goldin zur Eröffnung ihrer Retrospektive This Will Not End Well auf das Rednerpodium stieg und in einer mehr als 10-minütigen Ansprache ihre Position zum Krieg in Nahost äußerte. This Will Not End Well, ein Titel, der auf jeden Fall klingt wie eine unheilvolle Prophezeiung, meint die Wanderausstellung der Fotografin, die zuvor auch noch in Stockholm und Amsterdam zu sehen war und nun in Berlin in der neuen Nationalgalerie zu sehen ist. Was die öffentliche Auseinandersetzung über den Zustand innerhalb der Kunstszene sagt und was es schlussendlich eigentlich zu sehen gibt in der Ausstellung, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Aline Wrozina. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
This will not end well. Das wird nicht gut enden. Unter diesem Titel sind bis zum 6. April 2025 Werke von Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie zu sehen in Berlin. Mehr noch als die eigentliche Kunst wurde infolge der Eröffnung über Goldins Position zum Krieg in Nahost diskutiert. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr und Saskia Trebing vom Monopol-Magazin. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Mittlerweile kann man sagen, der Wind hat sich so ein bisschen gelegt um das ganze Thema, würde ich sagen. Aber es kommen ja immer wieder neue Artikel und neue Meinungen dazu. Wir nehmen diese Folge gerade rund 2 Wochen nach der Eröffnung auf. Lass uns mal ganz kurz, damit wir alle wissen und alle auf demselben Stand sind, kurz umreißen, was da eigentlich die Ausgangslage war.
Also zum Zeitpunkt, als wir sprechen, ist die Ausstellung in der Nationalgalerie noch offen. Soweit wir wissen, hat Klaus Biesenbach auch seinen Job noch. Also das heißt, wir sprechen in einer Situation, wo man tatsächlich sagen kann, die ganz große Eskalation ist ausgeblieben. Aber das hat natürlich alles eine Vorgeschichte gehabt. Es ist eine Wanderausstellung, die schon in Stockholm zu sehen war und in Amsterdam, ohne diese sehr aufgeladene politische Beipackzettel-Diskussion, sage ich jetzt mal. Und das liegt natürlich auch daran, dass in Deutschland eben diese spezielle Situation in Bezug auf den Nahostkrieg herrscht und eben auch die Vorgeschichte, dass in Deutschland eben viele Künstlerinnen und Künstler das Gefühl hatten, Nan Goldin ist da auch ganz konkret drauf eingegangen, dass es eben auch Künstlerinnen und Künstler gab, die sich kritisch gegen Israel geäußert haben, die das Gefühl hatten, gecancelt zu werden. Und insofern hat man eigentlich in Berlin diese Katharsis fast schon erwarten müssen. Es wurde auch im Vorhinein ein Symposium geplant, was einerseits eine Einladung zum Dialog sein sollte seitens der Neuen Nationalgalerie, was viele dann aber auch wieder so empfunden haben, als würde erst dadurch darauf hingewiesen, dass es überhaupt ein Problem gibt. Da gab es auch wieder viele Absagen von Künstlerinnen und Künstlern, die einfach diese Situation auch nochmal gezeigt hat. Elke, du kannst bestimmt später dann auch noch mehr dazu sagen, du warst ja auch live vor Ort. Dass diese Forderung nach Dialog, die abstrakt immer wieder gestellt wird von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus der Kunstwelt, dass die aber immer noch wahnsinnig kompliziert ist, wenn es wirklich darum geht, wer redet eigentlich mit wem. Und dann gibt es eben diese Vorbehalte, Absagen, Zerwürfnisse. Und dann war eben der Ausweg, den man genommen hat, diese Ansprache von Nan Goldin bei der Eröffnung. Und durch diese Ereignisse im Vorhinein war das eigentlich fast wie ein Showdown und das hat sich auch vor Ort so angefühlt, weil, glaube ich, alle das als so einen Testmoment empfunden haben und Nan Goldin das auch als solchen ausgespielt hat durch ihre Rede.
Anfang des Jahres haben wir ja schon mal eine Folge zum Nahostkonflikt bzw. zum Nahostkrieg gemacht und auch ja über die Folgen für die Kunstszene natürlich gesprochen. In der Zwischenzeit ist jetzt fast ein Jahr vergangen. Seht ihr da generell im Allgemeinen jetzt nicht nur auf das, was jetzt passiert ist, bezogen, aber seht ihr da irgendwelche Arten von Veränderungen? Haben wir uns weiterentwickelt oder ist es schlimmer geworden?
Also vielleicht muss man erstmal noch mal kurz sagen, wer Nan Goldin eigentlich ist. Und Nan Goldin ist halt einfach auch eine Künstlerin, die einfach ihre ganze Karriere hindurch durch extremen Aktivismus aufgetreten ist und damit ja auch totalen Erfolg hatte. Also sie hat erst Aktivismus gegen die, für die Opfer von AIDS gemacht, dann hat sie für die Opfer von der Schmerzmittelkrise in den USA agitiert und das hat auch immer super funktioniert. Also das waren auch immer Themen, wo sie selber betroffen war. Also sie kannte viele Leute mit an AIDS gestorben sind. Sie selber war drogenabhängig. Sie hat deswegen da eine hohe Glaubwürdigkeit, eine hohe Authentizität. Sie hat auch eine große Fangemeinde. Und unter anderem deswegen wurde das halt so mit Spannung erwartet. Und ich finde, auf der einen Seite hat man irgendwie nicht das Gefühl, dass sich so viel bewegt in Deutschland, was jetzt die Möglichkeit angeht, über unterschiedliche Einstellungen zum Nahostkonflikt zu reden. Also es ist, was passiert ist, ist ja, es gab die Resolution des Deutschen Bundestages, Kampf gegen Antisemitismus, in dem einfach nochmal ganz hart also eine enge Definition von Antisemitismus nahegelegt wird, in dem nochmal Kritik an Israel sehr stark, sehr wahrscheinlich mit Antisemitismus verbunden wird und in dem außerdem die Institutionen dazu aufgefordert werden, zu verhindern, dass Antisemitismus in ihren Häusern irgendwie stattfindet. Das heißt, dass sozusagen Gesinnungsprüfungen verlangt werden. Mit dieser Resolution ist das, was Klaus Biesenbach gemacht hat in der Nationalgalerie, wäre nicht konform. Also das heißt, dass wenn man diese Resolution jetzt ernst nimmt, könnte eine Künstlerin wie Nan Goldin nicht in einer deutschen Institution auftreten. Aber auf der anderen Seite verlangt es die Kunstfreiheit, dass sie das darf. Und die Meinungsfreiheit verlangt das. Also sie könnte jederzeit, der wegen sozusagen mit Verweis auf diese Resolution, die im Übrigen nicht juristisch bindend ist, ausgeschlossen wird aus einer deutschen Institution, würde vor jedem deutschen Gericht Recht bekommen. Das heißt, sie hat da ihr Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt. Gleichzeitig hat ja Klaus Biesenbach direkt danach ein Statement geäußert, in dem er sich von ihren inhaltlichen Meinungen distanziert hat. Und er sagt, er ist für ihr Recht, ihre Meinung zu sagen, aber er hat eine andere. Und das wurde dann als exemplarisch eigentlich gelesen dafür, wie deutsche Institutionen das jetzt machen können. Aber Saskia war da und ich finde, also das war jetzt gerade eine Steilvorlage, als sie eben sagte am Ende ihres Redebeitrags, wie sich das da so angefühlt hat. Und das musst du jetzt einfach nochmal erzählen, wie sich das angefühlt hat.
Also ich glaube, man muss auch nochmal differenzieren zwischen der Ansprache von Nan Goldin, weil ich finde, dass das eigentlich sehr interessant angefangen hat, weil, wie ich eben schon gesagt habe, war das ja schon eine sehr erwartete Rede. Also man hat so gemerkt, alle haben eigentlich darauf gewartet, dass jetzt eine Eskalation passiert. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist ja eine Schweigeminute, also sogar, ich glaube, 4 Minuten Stille einzufordern für die Opfer des Krieges. Und das hat sie auch noch relativ einfach generell formuliert. Also da waren auch die Toten aus ihren Videos, die zum Beispiel an den Folgen von AIDS gestorben sind oder an den Folgen von einer Drogenüberdosis oder also es war eigentlich erstmal eine Deeskalation insofern, dass da ganz viele Leute standen und erstmal nichts gesagt haben. Und das war eine sehr interessante Stimmung, weil es eigentlich genau dem entgegenlief. Aber was danach passiert ist, ging dann eigentlich schon in die Richtung, dass sehr stark auch eine Eskalation dann gesucht wurde, sowohl rhetorisch von Nan Goldin, sie hat ja auch selber gesagt, sie wollte das austesten, was sie sagen kann in diesem öffentlichen Raum, eben einer Nationalgalerie, was mit dem Wort Nation im Raum oder im Namen natürlich nochmal eine gewisse Fallhöhe auch erzeugt und dass sie sich als Stellvertreterin gesehen hat von den Künstlerinnen und Künstlern, die in Deutschland ihrer Meinung nach beschnitten wurden in ihrer Meinungsfreiheit. Und dann gab es eben auch Demonstrantinnen und Demonstranten, die schon vorher auch durch Kufias und Fahnen als pro-palästinensische Demonstranten zu erkennen waren, die eben dann danach die Bühne genutzt haben, muss man sagen. Und die Rede von Klaus Biesenbach wurde ja erst, konnte man gar nicht hören, weil sie eben übertönt wurde von den Protestierenden. Er hat das danach dann nochmal gemacht, da war aber fast keiner mehr da. Also das heißt, diese Gegenrede war erstmal symbolisch, weil sie erstmal nicht verstanden wurde. Und das ist, wenn du sagst, Elke, so, das ist politisch eigentlich immer noch eine sehr verfahrene Situation, aber ich fand trotzdem, dass in den Reaktionen mit einigen wenigen Ausnahmen die Reaktion eigentlich gelassener war, zumindest die öffentliche Reaktion, die man so mitbekommen hat, als zum Beispiel bei der Berlinale, obwohl der gefühlte Eklat größer war. Also, dass wirklich so Tumulte ausgebrochen sind, das gab es ja zum Beispiel bei der Berlinale nicht, sondern das ist etwas, das ist im Nachhinein entstanden. Also, da ist eine Veranstaltung relativ geordnet über die Bühne gegangen und der Eklat kam sozusagen nachher. Und diesmal hat sich das tatsächlich auf dieser Bühne entladen und danach wurde zwar diskutiert, man hat sich auch distanziert von der Politik. Es gab nochmal ein Statement von der Neuen Nationalgalerie auch schriftlich. Diese Radikalität der Forderung, also etwas müsse geschlossen werden, das dürfe es nicht geben, das war meiner Meinung nach nicht so präsent. Und wenn man jetzt optimistisch sein will, vielleicht ist es dann so ein Weg, der aufgezeigt wurde, dass es vielleicht eben doch möglich ist, dass sich eine Institution von der Haltung einer Künstlerin distanziert, als Institution trotzdem aber den Raum gibt, dass das stattfinden kann. Und zum Beispiel bei der Documenta, das war ja so das große andere Eskalationsbeispiel der letzten Jahre, die hat sich in diesem Jahr einen Code of Conduct gegeben als Institution, hat aber betont, dass die künstlerische Leitung trotzdem frei in ihrem Tun ist. Und dann kann man sich natürlich wieder fragen, schafft man dadurch nicht erst wieder eine neue Reibungsfläche, wo dieser Konflikt fast schon programmiert ist? Auf der anderen Seite ist es aber zumindest ein Versuch, zu zeigen, dass man diese Debatte ernst nimmt, dass man aber auch die Kunstfreiheit ernst nehmen will. Und ich glaube, wir kommen nicht darum, das auch wieder in Einzelfällen zu diskutieren. Aber dieses Gefühl, das ist jetzt so eine ganz große Katastrophe nach der Prophezeiung des Ausstellungstitels »This will not end well«, habe ich das Gefühl, dass das abgewendet wurde durch diese Strategie, die es auch gab, auch mit dem Symposium dann.
Das ist ja schon mal was. Dann lass uns noch mal kurz über das Symposium reden, wo es ja eigentlich um eben basisdemokratisch um Austausch gehen sollte. Elke, du hast das moderiert. Wie ist das abgelaufen? Was lief gut, was lief vielleicht nicht so gut?
Genau, ich habe eins der Panels da moderiert und ich hatte das schon sehr früh, die haben mich sehr früh angefragt. Also organisiert haben das Meron Mendel und seine Frau Sabah Nur Cema und die haben das ganz, ganz toll gemacht, fand ich. Also die haben total geduldig und konstruktiv die ganze Zeit in diesem wirklich turbulenten Entstehung dieses Symposiums haben das irgendwie begleitet mit großer Ruhe. Und es war halt so, dass Nan Goldin eben nicht einverstanden war mit diesem Symposium. Also sie wurde auch nicht um Erlaubnis gefragt, hat Klaus Biesenbach immer gesagt. Also es gab da halt diesen großen Dissens. Dann haben die versucht, sie einzuladen. Sie wollte nicht. Dann hat sie viele Leute vorgeschlagen, die bei dem Symposium sprechen sollen. Die haben dann teilweise auch zugesagt, haben dann wieder abgesagt. Also es war wirklich ein großes Drama drum inszeniert. Das Drama kam, das muss ich wirklich sagen, vor allen Dingen von der Golden-Seite sozusagen, also Candice Breitz, eine der Künstlerinnen, die gecancelt worden ist im vergangenen Jahr wegen Vorwürfen von einer falschen Einstellung zum Nahostkonflikt, also auch wirklich ungerechtfertigt gecancelt, eine jüdische Künstlerin, die hätte sprechen sollen, das hätte ich auch gut gefunden, wenn sie gesprochen hätte. Sie hat dann wieder zurückgezogen. Und Eyal Weizmann von Forensic Architecture, eine ganz wichtige Stimme, finde ich, auch Israeli, der sein Land sehr, sehr scharf kritisiert, hätte ich ganz wichtig gefunden, hätte ich toll gefunden, wenn er da gewesen wäre, der hat auch zurückgezogen. Und also das fand ich wirklich dann schade, wenn man irgendwie sagt, okay, Stimmen werden nicht gehört und dann sagt man halt freiwillig, nee, man will nicht mitmachen. Das fand ich wirklich schade. Und das, was dann stattgefunden hat, war, fand ich aber trotzdem sehr wichtig, weil es war schon wirklich kontrovers. Es gab aber so die ganze Zeit so eine Stimmung von so, wir lassen uns gegenseitig jetzt wirklich demonstrativ ausreden. Also keiner dreht durch. Also das war so das Motto. Und auch wenn das mal so ein bisschen passiert ist, wenn mal was eskaliert ist, dann haben die Moderatoren auch sofort immer gesagt, so, wir machen hier keine Holocaust-Vergleiche zum Beispiel und so. Also die haben das immer wieder runtergeholt und haben zum Beispiel auch selber gesagt, das, was bei der Eröffnung passiert ist von Nan Goldin, also was ja wirklich auch für die Museumsmitarbeitenden sehr, sehr unangenehm war, also eine wirkliche Gewalterfahrung, wenn man so angeschrien wird, wenn man nicht sprechen kann, wenn direkt vor einem die Leute stehen und einen anschreien. Und die haben aber gesagt, ja, das war unangenehm, aber wir müssen damit rechnen. Das ist halt ein öffentlicher Raum und da werden auch diese Formen der Meinungsäußerungen passieren halt. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Also, und das fand ich irgendwie toll, dass die da einfach so mit so einer Ruhe das sich angeguckt haben und gesagt, okay, wir müssen das jetzt aushalten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich so wichtig fand, auch an diesem Symposium, auch diese Erfahrung zu sagen, okay, da sind jetzt auch Leute, die sagen wirklich was, wo ich in die Luft gehen könnte. Und dann sagt man, nein, wir halten das jetzt aus, wir hören ihnen bis zum Ende zu, fragen vielleicht sogar nochmal nach, was bringt dich zu diesem Gefühl, zu diesem Affekt, zu dieser Einstellung. Und dann hat man, das wurde auch immer gesagt, man hat am Ende natürlich keinen Konsens, aber man hatte die Möglichkeit, dass beide Seiten sprechen. Und ich fand, die haben das sehr geschickt gemacht, unter anderem auch deswegen, dass man vorher, am Abend vorher gab es ein Essen, wo die ganzen Panel-Teilnehmer sich schon mal kennenlernen konnten. Und wenn man halt einmal zusammen gegessen hat und dann der palästinensische Künstler irgendwie sagt, er geht jetzt mit den Israelis ein Rauchen und so weiter, das ist halt ist eine ganz andere Basis. Und ich glaube, so muss man halt irgendwie, man bei diesen ganzen Streitereien halt niemals vergessen, mir gegenüber sitzt ein Mensch, der hat Gründe, warum er bei bestimmten Themen auf eine Weise, wie ich vielleicht finde, irgendwie viel zu aufbrausend und viel zu extrem ist. Aber er hat Gründe dafür und ich will vielleicht diesem Menschen begegnen, anstatt mich sofort gegen seine Aussagen zu wenden.
Wie ist denn die aktuelle Haltung generell dazu in der Kunstszene? Weil ich habe mitbekommen zum Beispiel, dass es in der darstellenden Kunst, also was so Theater angeht, dass dieser Nahostkonflikt, Meinungen dazu etc. gar nicht so ein allgegenwärtiges Thema sind.
Ja, das liegt, glaube ich, daran, also dass die Kunstszene extrem international ist. Ne? Und während in der darstellenden Kunst gibt es natürlich auch internationale Akteure, aber nicht so viele, allein dadurch, dass es, was wir deutschsprachiges Sprechtheater ja hauptsächlich in Deutschland haben. Es gibt ja auch internationale Truppen, also das Gorki zum Beispiel und so weiter. Und ich weiß, dass es da natürlich auch Konflikte gibt, dass die Stücke nicht gespielt haben und so. Aber bei dem Symposium war ganz interessant, da war der Intendant aus Münster von einem Theater und der hat halt gesagt, er hat israelische und syrische SchauspielerInnen in seinem Ensemble und die haben nach dem 7. Oktober erstmal ganz, ganz sich schwer damit getan, miteinander zu sprechen. Die haben sich erstmal separiert und haben wirklich ein halbes Jahr gebraucht, bis sie wieder sich begegnen konnten. Und dann haben sie aber in der Inszenierung zusammengespielt und konnten einfach über ihre unterschiedlichen Perspektiven dann auch wieder sprechen. Also es ist schon so, dass es, glaube ich, also je betroffener die Leute sind, desto mehr brechen natürlich die Konflikte auf.
Aus dem Symposium und generell auch allem, was dort passiert ist, wisst ihr, ob die Nationalgalerie daraus irgendwelche Schlüsse gezogen hat oder andere Institutionen, die jetzt sagen, okay, so ist es gelaufen, wir würden es nächstes Mal anders machen oder wie ist da generell die Haltung zu?
Also ich habe gehört von Museumsleitungen aus anderen deutschen Museen, großen deutschen Museen, die haben gesagt, wir haben jetzt die ganz genau hingeguckt, wie hat die Nationalgalerie das gemacht? Ich hätte das gar nicht gedacht, dass die so eine exemplarische Funktion haben, aber das scheint so zu sein. Also wir gucken, was passiert in Berlin, das ist wichtig. Und die fanden das dann sehr erleichternd, dass es offensichtlich möglich war, dass da Nan Goldin sprechen konnte, dass man sich distanziert hat, dass man diese Ausstellung nicht abgesagt hat. Und jetzt, ich war am Wochenende in der Ausstellung drin, total voll, ganz viele Leute. Also es ist ganz schön, also zu sehen, wie die jetzt alle neugierig sind auf dieses Werk und überhaupt sich nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen politischen Streits, sondern wirklich, dass sich ganz interessiert anschauen.
Genau, was natürlich in dieser ganzen Debatte untergegangen ist, was bei uns aber nicht untergehen soll, ist die Kunst an sich. Saskia, du hast dir die Ausstellung ja noch angesehen und du schreibst, sie verstecke sich ein bisschen vor dem politischen Ballast. In den Filmen und auch in den Bildern von Nan Goldin, da finden wir kaum Parolen. Wie sehr können wir denn Kund und Künstlerin, also das Werk und die Künstlerin, hier voneinander trennen? Darum ging es ja auch unter anderem in ihrer Rede.
Das mit dem Verstecken meinte ich in dem Fall eher architektonisch, weil die neue Nationalgalerie ja so ein ganz heller Glasraum ist, dieser Würfel von Mies van der Rohe. Und es gibt aber wie so kleine Hütten oder so ein kleine Kinos. Also es gibt so schwarze Cube-artige Räume, in die man reingeht und da ist dann jeweils eine Diaschau drin. Also wenn man von außen guckt, dann sieht man keine Bilder und das ist ja auch eine Ausstellung, die jetzt nicht so sehr Fotografie so versteht, dass man Bilder an der Wand hängt, sondern dass es tatsächlich diese Dia-Shows sind, sowohl analog als auch dann später digital. So wie Nan Goldin eigentlich ihre Arbeit gezeigt hat, als sie in New York angefangen hat, wo sie dann auch erzählt hat, sie hatte gar kein Geld, um die alle entwickeln zu lassen und irgendwie gut drucken zu lassen. Deswegen hat sie in kleinen Theatern oder auch in Kinos diese Slideshows gezeigt. Und das ist eine Ausstellung, die ja vom Moderna Museet zuerst gezeigt wurde in Stockholm, auch von einem schwedischen Kurator hauptsächlich verantwortet wurde. Und der hat eben erzählt, er wollte das ernst nehmen, dass es eigentlich auch so eine filmische Komponente hat, weil diese Bilder, wenn die so an einem vorbeiziehen, obwohl jedes Bild auch ein einzelnes Werk sein kann, dass das auch eine Erzählung ergibt. Und insofern, Elke hat es ja auch schon gesagt, Nan Goldin hat ihre politische Haltung nie versteckt und natürlich hat diese Arbeit, haben diese Arbeiten auch eine sehr politische Komponente, einfach auch schon darin, dass sie abweichende Lebensmodelle zeigen, die damals noch sehr stark sanktioniert waren. Also sie sind politisch im Sinne von eigentlich einem Einfordern von Anerkennung, von Wertschätzung, von Empathie für queere Menschen, für drogenabhängige Menschen, für SexarbeiterInnen, für HIV-positive Menschen. Also eigentlich so Randexistenzen jetzt von einem gesamtgesellschaftlichen Punkt zu sehen. Und das ist eigentlich sehr präsent, diese politische Haltung. Aber Nan Goldin hat auch mal gesagt, sie hat nie aus Wut fotografiert, sondern immer aus Liebe. Und diese Wärme und diese Zwischentöne und eigentlich dieses Zurückschrecken vor so einer Drastik, sondern eigentlich alles sehr subtil zu erzählen, das ist, finde ich, eine Stärke dieser Ausstellung beziehungsweise auch ihrer Arbeit. Und das steht natürlich sehr stark im Kontrast zu dieser Unerbittlichkeit und auch teilweise der Brutalität, in der diese Debatte um ihre Nahost-Haltung geführt wurde. Auch sie selbst hat ja eigentlich diese Eskalation, wie Elke auch schon gesagt hat, vorangetrieben. Insofern kann man sagen, die Tonalität unterscheidet sich sehr. Man kann aber jetzt nicht sagen, man wolle die Kunst von der Künstlerin trennen, weil das will sie auch nicht. Und ich glaube, dass da tut man diesem Werk auch Unrecht, was in sich sehr politisch ist, aber eben so diese ganz klaren Slogans scheut. Also eigentlich das Gegenteil von der Eröffnung.
Das sagen Elke Buhr und Saskia Trebing. Wir haben über die Debatte rund um die Eröffnung von Nan Goldins Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie und die Auswirkungen für den Kunstbetrieb gesprochen. Vielen lieben Dank euch fürs Gespräch.
Danke.
Sehr gerne.
This Will Not End Well in der Neuen Nationalgalerie könnt ihr übrigens noch bis zum 6. April 2025 besichtigen. Wir gehen mit riesengroßen Schritten auf das Ende des Jahres zu und so steht auch die letzte Folge in diesem Jahr, in 2024, vor der Tür und die wollen wir natürlich wie immer für einen kleinen Jahresrückblick nutzen. Und was eignet sich da nicht besser als die Liste der Top 100 der einflussreichsten Menschen aus der Kunst, die das Monopol-Magazin alljährlich veröffentlicht? Das hört ihr dann alles in der nächsten Folge. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei meiner lieben Kollegin Sarah-Marie Plikat bedanken. Sie hatte die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Wrozina. Ich sage ciao und freue mich auf die nächste und letzte Folge für 2024. Ciao!
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.